Und jetzt passiert Folgendes. Jetzt auf der Zellmembran kommen jetzt viel mehr Insulinrezeptoren bis zum 20-fachen. Und diese Zelle verbraucht jetzt keinen Sauerstoff mehr. Aber jetzt kann sie Folgendes tun. Sie kann fast das 20-fache an Zucker verbrennen wie vorher. Und einfach sagen, okay, gut, was brauchst du? Mhm. Was will dir dieser Tumor eigentlich sagen? An was hindert dich dieser Tumor? Oder zu was zwingt dich dieser Tumor jetzt zu tun? Und niemand kommt aus einer metastasierten Krebserkrankung raus ohne ein unglaublich hohes Maß an Disziplin.
Man ist quasi in einem Dauerfeuer von Stresshormonen über so viele Monate, vielleicht auch Jahre gewesen. Ist das der Zustand, der uns vegetativ so ins Ungleichgewicht bringt, dass diese biochemischen Prozesse, die optimal laufen sollten, dann ins Ungleichgewicht kommen und dann der Krebs, also die Ursache für Krebs entstehen kann?
Ja, absolut ja. Also, weißt du, was interessant ist? Es gibt ein Buch von einem Dr. Snow, heißt der, glaube ich. Der hat schon vor fast 200 Jahren ein Buch über Brustkrebs geschrieben. Der hat 250 Frauen in London hat er gelebt, also genau über Jahre begleitet und alles. Und hat in dem Buch geschrieben, dass von den 250 Frauen mit Brustkrebs 200 schwerste psychische Störungen hatten und das zu diesem Brustkrebs geführt hat. Also das ist jetzt lange bevor die großen Analytiker wie Freud, Jung und Adler und die alle kamen bei uns, gab es schon Menschen, die denen das bewusst war. Also ich habe das erste intensiv, wo ich auch die Theorie verstanden habe, von Dr. Waltraud Frieda gelernt. Das war eine Ärztin am Tegernsee in Bayern. Und die war Oberärztin bei dem berühmten Josef Issels. Also das war der erste Arzt in Deutschland, der eine alternative Klinik hat, den man die Bayerische Ärztekommission hat ihn dann vor Gericht gestellt, verhaftet. Er ist dann nach Amerika bzw. Mexiko gegangen. Und sie hat dort gearbeitet, Dr. Waltraud Frieda. Und sie hat dann als erste bemerkt, dass Krebskranke kaum Adrenalin haben. Dass Adrenalin im Grunde genommen weg ist. Jetzt müsste man ja zuerst mal denken, halt mal, Krebskranke haben doch Stress, die müssen doch einen hohen Adrenalinspiegel durch den vielen Stress haben. Ja, es ist aber so, was viele nicht wissen, das Stresshormon, also Adrenalin genauer gesagt, kann die Nebenniere nur in ganz kleinen Mengen produzieren, weil das ist eigentlich ein Hormon, nur damit du wegrennen kannst. Ich weiß nicht, wenn ein Hund dich beißen will oder ein Tiger dich angegriffen hat früher. Eigentlich brauchen wir diesen Quatsch von Adrenalin gar nicht. Ja, so. Wenn wir jetzt aber permanent Stress haben, und das ist das, einen kleinen Stress, den wir ja oft noch nicht mal so empfinden, dann habe ich auf einmal kein Adrenalin mehr oder der Spiegel geht runter. Und der Gegenspieler von Adrenalin ist Insulin. Das heißt, jetzt kommt Zucker in die Zelle hinein, aber ich habe zu wenig Adrenalin, um den Zucker, das gespeicherte Glykogen, wieder aus der Zelle herauszubringen. Und jetzt hat diese Zelle einen Überschuss an Zucker. Jetzt ist Zucker, genauer gesagt Glucose, zwar der Lieblingsstoff aller unserer Zellen, viel mehr wie Fett und Protein, aber zu viel Zucker tötet. Das heißt, die Zelle muss jetzt diesen Zucker irgendwie loswerden. Und dann erinnert sie sich dran, hey, halt mal, vor ein paar Millionen Jahren, da konnten wir auch mit weniger Sauerstoff oder gar keinem leben. Ich mache einfach die Schotten dicht. Ich lasse gar keine Sauerstoffmoleküle mehr in die Mitochondrien rein. Und jetzt passiert Folgendes. Jetzt auf der Zellmembran kommen jetzt viel mehr Insulinrezeptoren bis zum 20-fachen. Und diese Zelle verbraucht jetzt keinen Sauerstoff mehr, aber jetzt kann sie Folgendes tun. Sie kann fast das 20-fache an Zucker verbrennen wie vorher.
Das ist der Vergärungsprozess, ne? Warburg-Effekt.
Der berühmte Vergärungsprozess, der berühmte Warburg-Prozess, ja. Wo Warburg 1931 den Nobelpreis dafür bekommen hat, für eine Arbeit, die er übrigens schon 1923 veröffentlicht hatte. Also, das ist nichts Neues. Und übrigens, alle, die glauben, das ist alte Medizin und das ist Quatsch, die modernen Positronen-Emotionstomographien, PET-Geräte, die wir heute benutzen, die machen ihre Bilder genauso.
Die geben den Menschen Zuckerlösung, um zu sehen.
Ein radioaktiv markiertes Zuckermolekül, nicht nur in die Krebszelle, in jede entzündliche Zelle reinjagen können. Ja? Also ich erwähne das bloß immer, weil manche Ärzte sagen, ach, der Warburg 1931, das ist doch alles alter Quatsch. Nee, unser Körper hat sich in den letzten paar hundert Jahren so gut wie nicht verändert. Überhaupt nicht. Wir sind immer noch das gleiche Evolutionsprodukt, ja.
Also man sieht in dem Moment, wo man diese Untersuchung macht und gibt tatsächlich diese Zuckerlösung, welche Zellen brauchen am meisten Zucker, und das sind dann tatsächlich die Krebszellen, ja?
So ist es.
Und mit dem Adrenalin finde ich total spannend. Das heißt, um es mal im übertragenen Sinne bildlich darzustellen, man hat sich so ausgebrannt aufgrund von diesem Stress, den man über viele Jahre hatte, aber eben auch von diesen Dramen, die im Kopf ablaufen, von diesen nicht verarbeiteten Traumata, von diesem permanenten, ich bin nicht gut genug, ich habe meinem Ex nicht vergeben, ich fühle mich alleingelassen und so weiter. Also, und auch hier ist es wahnsinnig wichtig, eben auch da die Verantwortung zu übernehmen und aufzuräumen. Ich sage immer, räumt in eurem Keller auf, fangt an, euch diese Themen anzuschauen, weil das ist wirklich die Ursache für ganz, ganz, ganz viele Erkrankungen, eben auch für den Krebs. Ja.
Die Hauptursache. Also wenn wir die drei Main Hauptursachen anschauen, es gibt ein paar wenige Giftstoffe, wie mir fällt gerade das Wort nicht ein. Es gibt wenige Giftstoffe, die das machen können, ja, die zum Beispiel Rippfellkrebs, also Mesotheliome, machen können, ja. Und dann gibt es diese dramatischen, also die echten Traumata, wie wir sie in der Psychologie sagen. Man verliert ein Kind, die Firma geht bankrott, irgendetwas überraschend schnell trifft einen da. Aber das macht ein paar Prozent aus. Das ist nicht die Hauptursache. Die mit Abstand Hauptursache ist langjähriger Stress.
Ja, und auch dafür gibt es Hoffnung. Also alle Menschen, die mir ohnehin folgen, wissen das. Man kann das auflösen. Energie geht
nicht
verloren.
Mir ist dieses Wort Asbest nicht eingefallen.
Ja, klar, sicher, ja.
Sorry, Asbest. Ja.
Also man kann es auflösen und man kann natürlich auch den Körper entgiften. Ja, also auch das ist wiederum möglich. Ja. Das heißt, um nochmal ganz klar darauf zu kommen, es ist wahnsinnig wichtig, sich seine psychischen Themen anzuschauen. Es ist wichtig, sich damit zu beschäftigen. Wie macht ihr das in dem 3E-Zentrum? Da redet ihr wahrscheinlich mit den Leuten. Da habt ihr wahrscheinlich auch bestimmte Auflösungstherapien.
Ja,
behandelt ihr da auch psychisch, ne?
Ja, also wir haben im psychischen Bereich im Grunde genommen zwei Hauptgebiete. Früher hatten wir fast nur eins, als wir begonnen haben im Zentrum vor 18 Jahren, 19 Jahren jetzt inzwischen schon. Da hatten wir Ursachenforschung als unser Hauptgebiet. Und dann haben wir aber gemerkt, da gibt es ein paar Herausforderungen mit Ursachenforschung. Das erste ist, nicht bei jedem findet man die Ursache. Ich meine, ich habe ja selber in der Psychiatrie und Psychoanalyse viele Jahre, auch in der Psychoanalyse später zum Beispiel, mit magersüchtigen und essbrechsüchtigen Frauen gearbeitet. Und bei essbrechsüchtigen, da hatten wir 100% Heilungsphase. Ja. Aber bei magersüchtigen, das ist eine andere Erkrankung. Das ist nicht ganz so einfach wie bei einer Bulimikerin. Ja. Und bei Krebs ist es auch so. Ja, bei vielen findet man die Ursache. Und dann ist das natürlich, wie wir sagen, der Königsweg. Ich habe die Ursache, ich mache die Ursache weg. Wobei, Achtung, die Ursache zu kennen und einen Weg zu finden, dass die Ursache mich nicht mehr belastet, sind auch nochmal zwei Paar Schuhe. Ja?
Ja.
Also ich hatte schon oft Menschen, wo ich auch mit denen an einem Tisch saß und denke, ich habe auch gerade keine Idee, wie sie aus dieser Scheiße rauskommen. Ja,
ja, wobei ich dir sagen muss, lieber Lothar, bei diesen intensiven Auflösungsgeschichten, die ich da mache, das sind ja wirklich tiefste Energiesessions, da kommen teilweise, und zwar wirklich aus der Tiefe heraus, Zellinformationen, die kommen aus der epigenetischen Ahnenreihe. Die haben mit dem jetzigen Leben gar nichts zu tun.
Also das heißt,
und das ist dann eben oft eine Zellinformation, und Liebe ist die stärkste Kraft. Und in dem Moment ist es so unfassbar heilsam, wenn die Menschen dann diese Liebe da durchfließen lassen. Und wenn dann Opa und Oma erschienen ist oder weiß der Kuckuck, was für Krebsbilder, da Liebe durchfließen zu lassen und das dann wieder in die Vergebung zu bringen.
Ja.
Also manchmal muss man gar nicht wissen, wie man es heilt. Das muss ich.
Nein.
Das kann die stärkste Kraft in diesem Universum, die Liebe. Ja.
Das haben wir dann auch festgestellt.
Ja.
Es ist gut, die Ursache zu finden. Es ist gut, drüber zu reden, einen Weg zu finden. Aber wenn man die beiden Dinge nicht hinbekommt, kann man trotzdem wieder gesund werden.
Ja.
Und deshalb haben wir in den letzten Jahren immer mehr unseren Fokus, wir nennen das einfach Leben 2.0 oder Parasympathikus Training, haben wir einen großen jetzt Fokus auf Parasympathikus Training. Was bedeutet das? Wir haben gesehen, dass die Menschen, nicht nur ich übrigens, sondern auch ein paar Bekannte von mir, die das auch machen, wir haben alle Folgendes gesehen. Die Menschen, die ihren Adrenalinspiegel wieder nach oben bringen, Die Menschen, die unglaublich glücklich werden, bei denen geht der Tumor nicht nur weg, sondern er kommt auch nicht mehr zurück. Mhm. Und deshalb haben wir immer mehr da den Fokus drauf gemacht. Und manchmal, weißt, kann man die Warum-Frage einfach lassen und einfach sagen, okay, gut, was brauchst du? Mhm. Was will dir dieser Tumor eigentlich sagen? An was hindert dich dieser Tumor? Oder zu was zwingt dich dieser Tumor jetzt zu tun? Und so, also über diese Fragen dann einen Weg zu finden in ein glückliches, ruhiges, parasympathisches Leben. Mhm. Und da bringen wir im Grunde genommen da wollen wir die Leute hinbringen. Warum? Das ist jetzt nicht eine Erfindung von mir oder von meinem Freund Klaus Pertl, der das bei uns im Zentrum im mentalen Bereich am meisten macht. Das haben uns Patienten einfach beigebracht. Wir haben einfach gesehen, weil wir immer und immer wieder uns neu hinterfragen und neu analysieren. Und wir haben einfach bemerkt, das ist das Wichtigste, aber muss man natürlich auch sagen, mit das Schwierigste. Weil wenn ich sage, Kerstin, naja, ab heute regen wir uns aber jetzt nicht mehr auf, wir zwei, ja?
Ja, wird schwierig, ja.
Wir beide wissen, ja, das ist leicht dahergelabert, aber ganz schwer umgesetzt, ja.
Ja, ja.
Ich sage immer, Parasympathikus ist wie Klavierspielen. Alle können es lernen, aber man muss hinhocken und es tun, weißt du?
Ja, man muss einfach wirklich dranbleiben. Das ist eben auch wahnsinnig wichtig. Ja, lass uns noch ein paar Worte verlieren über dieses wahnsinnig wichtige Thema auch der Ernährung. Ja, ich wollte ja auch nie mit Krebspatienten arbeiten. Heute mache ich das nicht mehr im persönlichen Coaching. Die kommen zu mir ab und zu in die Seminare und dort können sie dann über diese Auflösungsübungen und die Instrumente eben lernen, wieder in ihr Gleichgewicht zu kommen. Aber ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich eben mit den ersten Krebspatienten gezwungen wurde, das Universum hat mich so ein bisschen dahin gebracht, mit denen zu arbeiten. Und ich habe eine sehr starke Intuition, bin auch, wie ich finde, ganz gut belesen, habe ein ganz gutes Spektrum von Menschen, von denen ich auch viel lernen durfte. Und damals ging bei mir schon das Licht auf, wo ich mich mit diesem Thema frische Säfte beschäftigt habe. Das Thema war für mich komplett logisch und in mir war dann sofort ein ganz großes Ja. Und zwar jetzt nicht diese ganz pappsüßen Säfte, sondern wirklich frisch gepresst Gemüsesäfte, die voll sind, wirklich mit Biophotonen, also voll sind mit Elektronen, also mit wertvollen Teilchen. Und dann sind tatsächlich in diesen Menschen wieder die Lebensgeister erwacht worden. Also was ich alleine in meinem winzigen Bereich gesehen habe, was da passieren kann, wenn Menschen auf einmal ihre Ernährung umstellen und auf einmal diese frischen Säfte zu sich nehmen. Wie ist deine Erfahrung zum Thema Ernährung und Zucker im Sinne von Kohlenhydrate und Zucker? Du hast es vorhin angesprochen, die Krebszelle liebt Zucker. Also ich weiß, es sind viele Fragen auf einmal, aber welche Rolle spielt die Ernährung bei dem Thema Krebs?
Ich tue es mal auf ein anderes Wort rüberschieben. Elektronen. Es geht um Energie, um Leben, um Elektronen. Ich kenne zwei Ernährungstherapien, von denen ich weiß, beziehungsweise eine dritte, ich sage es gleich kurz, aber von den beiden weiß ich es einfach, und zwar aus dem Grund, weil ich in vielen Gruppen auf der Welt war und weil ich vor allem Patienten von Dr. Johanna Budwig persönlich kennenlernen durfte. Das ist einmal die Eiweißkost. Dann ist es die Dr. Max Gerson, frisch gepresste Säfte, 13 Stück am Tag, ja. Genau. Und ja, dann ist es Rohkost. Bei Rohkost kenne ich aber nicht so viele wie bei Gerson und bei Budwig. Da kenne ich viel, viel mehr Menschen, ja. Also die zwei machen 80-90% aller Menschen auf, die das gemacht haben, wenn sie schwer krank waren. Rohkost kenne ich nur vielleicht 10% oder so. Aber, Folgendes. Zuerst einmal hat Gerson und Budwig und Rohkost nicht so viel miteinander zu tun. Wenn man dann aber ein bisschen das Wort Physik reinbringt und Elektronen und Leben reinbringt, dann sieht man auf einmal, ja hoppla, alle das gleiche Prinzip. Mhm. Gerson, 13 frisch gepresste Säfte. Mhm. Ist doch klar, wenn ich den Saft frisch presse, das sind so viele, die Amis nennen das LUs, also Light Units, Lichteinheiten.
Biophotonen!
Biophotonen, Elektronen, ja, Energie, genau. Leben, egal wie wir es nennen. Da ist, ich sage jetzt mal Leben, ja, da ist Leben drin, da wird Elektron abgegeben. So, bei Budwig, die hat einen anderen Weg gefunden. Dieses Öl, das am meisten Elektronenwolken hat, weil es so viel Alpha-Linolensäure hat, also das hat Leinöl, ich rede von Leinöl, ja, das hat ja drei Doppelbindungen, ja, und das heißt, es hat zwei Elektronenwolken immer zwischen den zwei Doppelbindungen drüber. Und Budwig hat eben einen Weg gefunden, das wasserlöslich zu bringen. indem sie schwefelhaltige Proteine mit dem Fett mischt. So. Und jetzt, wenn ich Leinöl trinken würde, funktioniert es leider nicht, ja? So. Und Budwig hat eben diesen Weg gefunden, das Leinöl wasserlöslich zu bringen, weil Fett ist ja normalerweise nicht wasserlöslich, hat es also über den Schwefel mit Cystein, Methionin, über diese Aminosäuren, hat es ganz einfach gebracht. Und wenn ich Rohkost als dritte Mal anschaue, ich meine, was ist ein Rohkost? Unverarbeitetes Zeug.
Ja? Also super, super wichtig und es ist auch so toll. Ich liebe das, weil man kann mit seiner somatischen Intelligenz, also die Leute springen ja auf dieses ganze Fleisch und auf diese ganzen anderen Geschichten. Also um Gottes Willen, alle Geschichten, die extrem sind, funktionieren ja sowieso nicht, wenn man sich alles verbietet. Aber auch mal wieder so ein bisschen zu fühlen, was macht denn wirklich Sinn? Und man sieht es den Menschen eben auch an. Also man sieht den Menschen eben auch an, wie sie sich ernähren. Aber lass uns nochmal auf diese unglaubliche Flut von Kohlenhydrate, die diese Menschen essen. Die essen ja den ganzen Tag Brot, Nudeln, Reis, Mais, Gebäck, Süßigkeiten, Nutella, Energy Drinks. Ein Wahnsinn. Welche Rolle spielt denn so eine Ernährung bei Krebs?
Naja, man muss aufpassen hier. Da werden heute, vor allem seit ein paar Jahren, sind das sogenannte ketogene Diäten unglaublich beliebt geworden. Die Krebszellen, habe ich ja vorher kurz erwähnt, die haben viel mehr Insulinrezeptoren auf der Membran. Das heißt, die können viel mehr Zucker aufnehmen, können es aber logischerweise nur verbrennen über den Gärungsstoffwechsel. So, wenn ich jetzt den ganzen Müll an Zucker, also die weißer Zucker zum Beispiel, den wir kaufen können. Da ist ja kein Leben mehr drin. Das ist ja totes Zeug, ja. Und alles, ich nenne es mal Tankstellenessen, ja. Das ist ja alles totes Zeug. Übrigens auch in der Bioszene. Also ja, ja. Ich gehe ja heute auch öfters in den Bioladen und da gibt es da was, eine Ecke für Veganer, eine Ecke für Vegetarier, eine Ecke für was weiß ich was. Alles in Bioqualität, aber es ist auch tot. Ich esse dann halt tote Kartoffelchips in Bio. Ist immer noch besser, ohne Zweifel, weil da nicht so viel Chemie drin ist, aber es ist tot. Und mein Körper muss das Ganze verdauen und verliert Energie dadurch. Und das, was es da liefert an Energie, bringt nichts. Die Zuckereinheiten ist natürlich schlecht, aber jetzt sind ja ein paar kluge Leute, allen voran Thomas Seyfried in Amerika, der ein berühmtes Buch geschrieben hat und auf seine Arbeiten basieren heute die ketogenen Diäten. Die haben folgenden Denkfehler gemacht. Die haben gesagt, na ja, eine Krebszelle verbraucht viel Zucker. Jetzt lasse ich den Zucker, also in Form von Kohlenhydrate, komplett weg. Ja, so. Und dann kriegt die Krebszelle keinen Zucker mehr und dann stirbt sie ab. So. Hört sich zuerst mal noch nicht mal dumm an, ja. Ist aber leider unglaublich dumm. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Das erste ist, wenn ich keine Kohlenhydrate esse, fängt meine Leber an, Ketonkörper zu bilden. Und da hat leider vor allem Thomas Seyfried in seinem Buch einen Fehler geschrieben. Er hat nämlich gesagt, dass Krebszellen keine Ketonkörper aufnehmen können. Stimmt leider nicht. Krebszellen können sehr wohl, wie wir heute wissen, Ketonkörper aufnehmen. Aber es gibt noch ein ganz anderes Problem. Ich brauche ja nur mal Folgendes tun. Ich tue, sagen wir mal, 3 Wochen Fasten, nur mit Wasser. Nimm keine Kohlenhydrate zu mir. Und jetzt schaue ich mir meinen Blutzuckerspiegel an. Wo ist der? Ich habe ja theoretisch keinen Zucker mehr zu mir genommen. Müsste doch mein Blutzuckerspiegel runtergehen, ja?
Ja, yeah, der ist schön im ausgeglichenen Maße da. Ich kenne
ist ausgeglichen. Weißt du, was so verrückt ist? Er ja, geht ja sogar in den ersten 2-3 Wochen nach oben etwas, der Glukosespiegel, ja? Also, warum? Ganz einfach. Unser Gehirn kann leider nur oder fast nur von Zucker leben. Das heißt, unser Gehirn wird immer zuerst versorgt. Und deshalb bildet der Körper einfach dann diese Zuckerersatzstoffe und versorgt. Und dann passiert noch etwas. Das sieht man ja bei Krebskranken, ich sag mal, bei jedem 10. oder so, ja. Das ist sie, wenn die dann einfach, also kahektisch werden, sagen die Ärzte dazu. Kahexie ist ein lateinisches Begriff für Auszehrung. Und jetzt werden die Patienten kahektisch, also sie verlieren 15, teilweise 20, 30 Kilo an Gewicht. Aber was passiert denn da eigentlich? Ganz einfach, der Tumor, der braucht mehr Zucker. Aber er bekommt nicht genügend Zucker, weil der vielleicht eine ketogene Diät macht oder weil der halt relativ wenig Zucker isst. Dann macht der Körper relativ einfach. Er baut einfach die Muskulatur ab.
Gut, aber jetzt muss man ja unterscheiden, es gibt ja unterschiedliche Arten, ne, wo man Zucker finden kann. Also ich sage jetzt mal, in Linsen gibt es auch Zucker, ja. Es gibt auch in einem Saatenbrot Zucker, in frischem Obst
Absolut,
und Gemüse
ja.
ist auch Zucker. Also nicht, dass jetzt die Zuhörer das falsch verstehen und sagen, ja,
Ja.
aber der Lothar hat gesagt, ich kann ja jetzt jeden Tag
Es
meinen
gibt
ganzen Zucker
zwei,
essen.
es gibt in Linz natürlich auch, ja. Aber ich sage mal, wir haben zwei Kohlenhydratbomben, die relativ gesund sind. Kartoffeln und Reis. Ja.
Ja.
Also die sind relativ gesund. Relativ gesund. Mit dem kann der Körper kennt es über viele Jahre. Der Körper kann mit diesen zwei Dingen relativ gut umgehen. Aber Achtung, wir reden hier vielleicht von 1 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht. So eine Kartoffel, zwei kleine Kartoffeln hat schon 300 Gramm Gewicht, ja, und da ist der größte Teil davon Zucker. Also wir reden nicht von sehr viel. Also was empfehlen wir? Wir empfehlen vor allem Kartoffeln, aber oder Reis, aber in geringen Mengen. Und alle toten Kohlenhydrate weg, weg. Übrigens, ich bin Schwabe und liebe natürlich Nudeln und Brot, beides. Aber beides wird nämlich aus totem Mehl gemacht, ja. Und da muss man als Krebskranker natürlich extrem aufpassen, kein totes Zeug zu essen. Also Mehl oder Nudeln würde ich einem Krebskranken eher empfehlen, wegzulassen oder in extrem geringen Mengen. Und die einzigen Kohlenhydrate, die relativ gut gehen, also von den großen Playern, sind Kartoffeln und Reis, ja. Jetzt haben wir natürlich Kohlenhydrate in ganz vielen Sachen drin, ja. Und theoretisch könnte man auch seinen Kohlenhydratbedarf sogar außerhalb von Kartoffeln und Reis sich besorgen, ja.
Ja, jetzt kenne ich das ja sehr gut, was Menschen jeden Tag so essen. Und du hast eben von der Menge gesprochen. Also wenn du jetzt eine kleine Menge an Kohlenhydrate zu dir nimmst und deckst die eben mit viel biophotonenreicher Nahrung, die eben voll ist, eben auch mit Elektronen, dann ist das eher meine Empfehlung, weil, weißt du, Lothar, die Leute sehen dann, ach, Kohlenhydrat und Reis, super, dann essen die aber noch das Brot, die essen noch die Nudeln, dann haben die den ganzen Teller voll mit ihren Kartoffeln und mit ihrem Reis und irgendwann kippt dieses ganze System über.
Ja.
Also viele haben eben nicht das Maß, was du jetzt gesagt hast. Hallo, das ist eine ganz kleine Menge und das wird schon ganz schnell ganz viel, weil wohin mit diesem ganzen
Da muss ich
System?
ganz kurz ein Thema ansprechen, das für Krebskranke wahnsinnig wichtig ist, ist dieses unangenehm genehme Wort Disziplin.
Ja.
Niemand kommt aus einer metastasierten Krebserkrankung raus ohne ein unglaublich hohes Maß an Disziplin. Und wir zum Beispiel bei uns im Zentrum, wir haben kein Brot oder sowas, ja. Das gibt's bei uns nicht, ja, weil das einfach tot ist. Und wir zeigen den Menschen auch, man kann ganz gut ohne Brot leben. Aber Achtung, ich meine jetzt nicht, dass wenn einer ein Krebskranker eine Scheibe Brot isst, dass er dann stirbt übermorgen. Das ist ja überhaupt nicht der Fall, ja. Ich kann ja auch zu McDonald's gehen, einen Hamburger essen, ich bin auch nicht tot, ja. Aber da fängt die mangelnde Disziplin an. Ich muss mich, wenn ich Budwig oder Gerson oder Rohkost mache, muss ich mich unbedingt 100%, die Engländer haben so ein schönes Wort dafür, committen. Ja, also ich muss dahinter stehen. Und zwar nicht 99 oder 90%, sondern ich entscheide mich, diesen Weg zu gehen. Und dann gehe ich ihn 100%. Und du hast gerade ein Riesenproblem angesprochen, das wir kennen, nämlich genau dieses Problem. Du erlaubst jemand eine Scheibe Brot zu essen. Dann stirbt er morgen nicht. Dann isst er übermorgen wieder eine Scheibe. Und 2 Wochen später isst er dann jeden Abend 2 Scheiben Brot. Und genau das ist das Problem mit dem Reis, mit Kartoffeln, mit allen Kohlenhydraten. Deshalb, ich kann nur eins sagen. Ich habe noch nie jemand gesehen, der schwerst krank war und ohne eine unglaublich hohe Disziplin gesund geworden wäre.
Ich möchte gerade zum Schluss, lieber Lothar, noch auf eine Sache eingehen, weil ich weiß, dass du da auch ein ganz großer Freund davon bist. Wenn man Bücher liest von extrem austherapierten Menschen, also Menschen, die die Diagnose bekommen haben, okay, sie haben noch 3 Monate zu leben, fahren sie mal irgendwo auf die Malediven, machen sie ihr Testament, das war's. Die fahren angenommen auf die Malediven, der ganze Druck ist weg und dann leben die länger. Kannst du mal kurz und knapp beschreiben, was hier passiert bei Menschen, wenn auf einmal der Druck weg ist?
Ganz einfach. Die kommen von einem Sympathikus in einen Parasympathikus. Und was viele nicht wissen ist, Wir haben diese zwei Nervensysteme, wir haben noch mehr, die zwei Hauptnervensysteme, ja. Sympathikus, da sind wir zwei jetzt gerade, ja. Man könnte es auch als Stress bezeichnen, wobei es für mich kein Stress ist.
Für mich auch nicht.
Ja, so. Aber wir sind in Vollaktivität und da brauchen wir unser sympathisches Nervensystem, ja. Wir brauchen aber auch den Parasympathikus. Und der Parasympathikus macht drei Dinge. Schlaf. Schlaf ist ganz, ganz wichtig. Und Krebskranke haben schon mal ein Schlaf. Viele haben ein Schlafproblem. Das zweite ist Verdauung. Der Parasympathikus hilft uns, Dinge zu verdauen. Und das dritte, und das ist dann wichtig, wenn man krank ist, ist die Reparatur. Man kann es auch Heilung nennen, ja. Die Regeneration. Und das macht auch der Parasympathikus. Wenn ich jetzt aber im Sympathikus bin, ich gebe dir mal ein Beispiel von einer Patientin vor vielen Jahren aus Wien, die bei mir war. So. Die ist 30 Jahre zur See gefahren als Funkerin. Damals gab es noch so Funker und das alles. Heute ist eine ganz andere Satellitentechnik. Die ist als Funkerin zur See gefahren, war schwer krank, metastasiert. Und dann wollte sie auf der See sterben. Und dann habe ich ihr noch gesagt, ruf doch den Chef an, vielleicht macht er das ja. Vielleicht darfst du da noch ein-, zweimal mitfahren und dann sterbe auf hoher See. Und sie wollte auf hoher See beerdigt werden. Ja. Und das hat sie gemacht. Aber was ist passiert? Vorher hatte sie diesen Druck, sie hat alle Möglichkeiten, sie hat zuerst Schulmedizin gemacht, dann hat sie einiges in alternativen Therapien gemacht, nichts hat geholfen, einfach nichts hat geholfen. Und dann ist sie auf dieses Schiff gegangen zum Sterben. Aber wenn ich jetzt eine Entscheidung habe zum Sterben, habe ich ja keinen Stress mehr. Ich habe vielleicht noch Stress, weil ich denke, der Sterbevorgang, ja, der stresst Menschen, weil sie Angst haben, wie, ob das arg schlimm ist. Aber sie hatte dieses nicht, weil sie hat gesagt, es ist gar kein Problem. Der schmeißt mir am Schluss sonst im Notfall über Bord und gut ist, ja. Also ich muss keine Schmerzen erleiden, ich muss kein Ding. Und was ist passiert? Sie ist ein Jahr zur See gefahren und war tumorfrei.
Sensationell.
Mit über 70 übrigens. Die ja. Der Dermi war schon 70 Jahre alt.
Ja. Was eine super schöne Geschichte. Ja.
Ich hatte einen anderen irre Geschichte, der bei uns im Zentrum war und der hatte einen ganz niedrigen Hämoglobinwert. Also eigentlich ein Wert, wo man ins Krankenhaus muss und Blut nehmen. Und dann sagt er zu mir, er fährt jetzt mit dem Fahrrad nach Rom.
Nach Rom?
Ja. In der Nähe von Stuttgart war der. Und ich sage zu ihm, glauben Sie mir, Sie kommen nicht mal bis Esslingen oder Blochingen, weil mit einem HB von 6 können Sie nicht Fahrrad fahren. Und nee. Er sagt, dann, was ist denn das Schlimmste, was mir passieren kann? Ich sterbe. Aber alle sagen doch sowieso, dass ich in den nächsten 3 Wochen sterbe. Sogar Sie haben mir nicht viel Hoffnung gegeben, was zwar so nicht gestimmt hat, aber das hat er zu mir gesagt. Weil ich gesagt habe, naja, wir müssen zuerst mal Ihren HB ein bisschen hochbringen, weil Sie schlafen ja in der Therapie immer nach 10 Minuten ein. Der hat ja keine Energie mehr gehabt. Ich mache die Story kurz. Der ist nach Rom gefahren und hat dann später ein Buch darüber geschrieben. Ja? Und dem ging es dreckig, dem ging es richtig dreckig unterwegs. Der konnte manchmal nur 5 Kilometer fahren. Aber er hat alles losgelassen. Er hatte keinen Stress mehr. Er war nur noch im Parasympathikus. Und jetzt auf einmal sagt der Körper, naja, jetzt kann ich ja anfangen, überall zu heilen.
Ja, was eine schöne Geschichte, ja. Ja, und vor allen Dingen, wenn man Fahrrad fährt, macht man auch noch Sport. Und der Sport, wenn man ihn im gesunden Maße macht, der aktiviert natürlich auch das vegetative Nervensystem ins Gleichgewicht. Also sprich Parasympathikus-Training vom Feinsten.
Ja, also das ist der große Unterschied von den Überlebenden zu den Nicht-Überlebenden. Ja. Die Nicht-Überlebenden bleiben zu lange, zu viel, zu häufig im Sympathikus. Mhm. Das ist der ganz, ganz große Unterschied von den Final Stage Survivors zu denen, die leider viel zu früh sterben müssen. Ja.
Was sind deiner Meinung nach die 3 Top-Krebspräventionen? Also Menschen, die noch keinen Krebs haben, aber die jetzt zuhören und sagen, okay, ich würde aber super gerne was tun, um mich präventiv quasi ein bisschen zu wappnen.
Also es gibt natürlich im psychisch-physischen Bereich, ich versuche mal die wichtigsten wirklich schnell zu sagen. Das erste ist der Fokus auf Glücklichsein. Man kann das gar nicht genügend betonen. Es gibt ja in der Altersforschung, untersucht man 100-Jährige, ja. Und 100-Jährige, da gibt es ein Phänomen, das nennt sich das, also Celavi heißt diese Gruppe, ja. Also, die Neudeutsch sagen ja die Kinder heute fuck you, wir nennen das Celavi, ja, komm. Ist nicht so schlimm. Und dann gibt's bei diesen 100-Jährigen diesen Satz, wo ganz viel, ganz oft auftaucht bei denen, der heißt, reg dich nicht über Dinge auf, die nicht eingetreten sind.
Mhm. Schön.
Und wenn man das mal genau anschaut, die meisten Dinge, über die wir uns nerven, sind Sorgen. Es sind nicht die Dinge, die knallhart auf dem Tisch liegen, sondern wir machen uns permanent Sorgen um uns, um unsere Familien, um unsere Kinder, um unsere Eltern, um unseren Beruf, um oder jetzt gerade die ganzen Kriegstreiber und Virentreiber und ich weiß nicht, was es da draußen alles gibt. Ja, die Politiker und die Pharmafirmen wissen ja auch, wie man Angst macht. Und wir werden permanent in Angst getrieben. Also mit Abstand wichtigste, um 100 zu werden, ist eine C'est-la-vie-Einstellung. Ich habe mal eine 100-Jährige gesprochen, hat die gesagt, ach, wissen Sie, Herr Neuse, ich habe nie mich, aber auch andere so wichtig genommen.
Schön, ja.
Das war das Erste. Ja. Bei der Ernährung ist es auch relativ einfach, da gibt es schöne Arbeiten drüber, in Maßen Übergewicht oder eher dünn. Also ein zu großes Übergewicht ist, da wird keiner 100 damit. Ja, das ist sicherlich nicht gut. Und beim Essen ist es sicherlich so, elektronenreich essen, sage ich immer. Ja, also so natürlich als möglich. Jetzt gibt es aber, wenn man ins Altersheim geht, alles diese 90- und 100-Jährigen, meistens sind es ja eher Frauen, wenn man sieht, was die gegessen haben in den letzten 20 Jahren und was sie im Moment essen, katastrophal. Dann gibt es Helmut und Lotti Schmidt in Deutschland, Dauerraucher, bis 96 sind sie beide geworden, ja. Also, wenn ich noch etwas zu mir nehmen würde oder tun würde, wären es vielleicht zwei Dinge. Ich würde regelmäßig Milchsauervergorenes trinken, also Sauerkrautsaft oder irgendwelche andere Gemüsesäfte. Und ich würde einmal die Woche ein Natronbad machen.
Aha, sehr schön.
Ja, weil ich einfach damit alle angestaute, ja, wenigstens alle zwei Wochen, sage ich mal, ja, würde ich ein Natronbad machen, einfach 100 Gramm Natronbad in meine reinlegen. Mhm. Weil dann hole ich über die Haut die ganzen gespeicherten Säuren raus und damit ist mein Säure-Basen-Gleichgewicht fast schon gegeben, sage ich mal. Mhm. Ja, also das. Aber Nummer eins ist glücklich sein, ganz klar. Ja.
Also wie schön. Glücklich sein ist ganz, ganz großartig. Auf jeden Fall elektronenreiches, frisches, köstliches Essen zu sich nehmen. Und glücklich im Natronbad liegen, um etwas zu entgiften, ja? Also es ist wirklich ganz toll, ja? Großartig, lieber Lothar. Was sind denn deine, zum Schluss, drei Lieblingsrituale, die du permanent praktizierst, die dir gut tun, wo du glücklich bist?
Also ich versuche abends, wenn ich ins Bett gehe, immer zu fragen, ob mich mein heutiger Tag meine Ziele näher gebracht hat. Ich glaube, das ist mein persönlich wichtigstes Ritual. Dazu muss man natürlich Ziele haben, weil viele Menschen, wenn ich die frage, du, was sind denn deine Ziele, die schauen mich ganz komisch an, ja, weil sie denken, was ist das für ein Durchgeknallter, ja. Wenn ich keine Ziele habe, die ich verfolge, dann tun das andere Menschen für mich. Die haben kein Problem, mir einzureden, was ich für Ziele zu haben soll, ja. Und deshalb, ich glaube, das Wichtigste ist, so mache ich das auch, Ziele zu haben, ja, im Moment zum Beispiel eine Sprache zu lernen, mein Körper noch, auch in meinem Alter, ich sage mal, ich will noch mehr, sagen wir, Muskeln aufbauen, ich will noch mehr Dauer laufen können oder Fahrrad fahren können. Also ich habe auch körperliche Ziele, aber mein hauptsächliches Ziel ist, meine Ziele zu überwachen. Und das mache ich mit meinem relativ einfachen Gedanken, nämlich abends zu schauen, habe ich heute einen guten Tag hinter mir? Und war ich heute glücklich genug? Und Achtung, wir alle schaffen es nicht, jeden Tag als der Glücklichste durchs Leben zu laufen. Aber eins schaffe ich immer, nie zwei Tage hintereinander schlechte Tage zu haben. Wenn heute kein so guter Tag war und ich bin abends, gehe ich ins Bett, ich habe immer eine Minute, manche eine halbe Stunde, ja, aber eine Minute hat jeder von uns, kurz zu überlegen. Ich brauche vielleicht 20 Sekunden für diese Gedanken. Das dauert nicht sehr lange, 10 Sekunden, ja. Und dann weiß ich sofort, war ein guter oder ein schlechter Tag heute. Und sollte ich mal einen schlechten Tag haben, was Gott sei Dank nicht so oft bei mir ist, dann nehme ich mir aber für morgen sofort was vor. Was mich glücklich macht, was mir gut tut, wo ich weiß nicht, was da damit mache, ja. Ich erlaube mir niemals zwei Tage hintereinander zu haben. Und das ist mein häufigstes Ritual. Und man kann es vielleicht sehen und hören, ich bin ein sehr disziplinierter Mensch. Egal, ob das Ernährung ist, ob das Training ist, ob das, egal, wo ich irgendwo hingehen, ich bin immer pünktlich zum Beispiel und so weiter. Also, ja. Das hält einen einfach jung, gesund. Aber das Wichtigste ist, wie ich immer sage, der liebe Gott hat nicht davon, wenn ich depressiv durchs Leben renne?
Also glücklich sein.
Spaß haben.
Das ist herrlich.
Ganz ehrlich, wir können ja nicht nur in den Fernseher reinschauen. Warum? Es wird uns nur Angst gemacht. Es wird nur über Krieg geredet, über Schulden, über ich weiß nicht was. Ja. Und weißt du was? Was viele Leute vergessen, ist zu lachen, Spaß zu haben, Ziele zu verfolgen. Aber das macht doch das Leben aus. Genau das macht das Leben aus, ja. Und übrigens, es gibt eine schöne Arbeit von, ich weiß nicht mehr, glaube ich, war ein Amerikaner, aber der hat schön gesagt, was macht den Menschen glücklich? Ist es Geld? Ist es seine Ziele oder so? Es war eigentlich nur eine einzige Sache, wo sich die glücklichen Menschen unterschieden haben. Die glücklichen Menschen hatten alle Ziele und haben sich auf dem Weg zu ihren Zielen bewegt. Und das war das Glück. Und es war nicht all das, was man manchmal denkt, was man alles benötigt auf dieser Welt, um glücklich zu sein. Nee, glücklich sein ist zum Beispiel nicht von Finanzen abhängig. Wobei ich nicht sage, dass kein Geld oder zu viel Geld zu haben nicht Stress macht. Beides macht nämlich sehr viel Stress, ja. Aber das Wichtigste ist ganz einfach zu schauen, ich muss mir Ziele setzen und ich muss diese Ziele verfolgen. Und dann bin ich glücklich bis zu meinem letzten Lebenstag, ja.
Sehr, sehr, sehr schön. Lieber Lothar, also ich fasse zusammen für alle die jetzt hier eingeschaltet haben, zugehört haben. Es ist nie zu spät, auch wenn die konventionelle Therapie nicht angeschlagen hat. Wir können alle unsere Selbstheilungskräfte reaktivieren, indem wir glücklicher sind, indem wir unsere Ernährung dahingehend umstellen, dass sie einfach voll ist mit Lichtteilchen, mit Protonen beziehungsweise elektronenreich. Jetzt habe ich es. Und einfach das Glücklichsein wieder kultivieren, ne? Wieder auf unser Herz hören, vergeben, Traumata auflösen und so weiter. Also all das mache ich mit meinen Leuten, du machst es auch. Ich danke dir so sehr für deine Arbeit. Ich freue mich so sehr auch darauf, dass wir beide uns ja auch bald schon sehen. Ich stehe zusammen mit dir auf einer Bühne.
Super, freue mich auch schon. Das wird ein super Event bei mein Madison in Stuttgart in der Liederhalle. Ja. Ende September, ja. Und ich weiß jetzt schon, das wird fantastisch.
Das weiß ich auch. Ich fühle das auch. Und da sind so tolle Menschen dabei. Und ich freue mich da auch total drauf. Ja. Bitte, bitte mach weiter, lieber Lothar. Du gehörst zu den Menschen, die die Welt einfach besser machen. Du schenkst Hoffnung. Du schenkst aber auch ganz klar eine Aussicht, die du vielfach schon bewiesen hast aufgrund deiner Arbeit, dass sie eben auch funktioniert, wenn man aus sich heraus bestimmte Dinge umstellt. Also danke für deine Arbeit, danke für dein Sein und mach auf jeden Fall weiter.
Danke und ich gebe das Kompliment sehr, sehr gerne an dich zurück, ebenfalls.
Vielen Dank.